Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Thomas Lied zu Ihnen und sein Thema lautet Stephanus und wie alles begann. Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ja, das Predigtthema lautet Stephanus und wie alles begann. Und ich möchte lesen das ganze Kapitel 6 der Apostelgeschichte. Sie dürfen dazu sitzen bleiben. Wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie auf und lesen Sie mit. Ich lese das ganze Kapitel 6. Es ist nicht allzu lang, 15 Verse. Und wir bleiben dazu sitzen. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus den sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und derer von Zilizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören: Jesus, der Nazarener, wird diese Städte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels.
Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich darf Sie natürlich auch alle herzlich grüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zionshalle. Und ja, und wenn wir uns heute, wie wir eben schon gehört haben, und im Übrigen dann eben auch nächste Woche mit Stephanus und seiner schlussendlichen Steinigung befassen, so möchte ich eben zuvor beleuchten, was eben bis anhin geschah, bis es zu dieser Steinigung von Stephanus gekommen ist. Also wenn das Thema heute lautet Stephanus und wie alles begann, so hören wir heute eigentlich noch gar nichts von Stephanus selber, sondern eben was seiner Steinigung voranging. Wir können also auch sagen, die Botschaft heute, die ist so etwas wie eine längere Einleitung dann für nächsten Sonntag. Ja, unmittelbar vor der Himmelfahrt des Herrn Jesus, da hat er dieser ja seinen Aposteln, seinen Jüngern ja noch einmal einen Missionsbefehl mit auf den Weg gegeben. Und genau das greift jetzt Lukas in der Apostelgeschichte zu Beginn ja auch auf. Und das wollen wir lesen. Sie können es gerne mit aufschlagen, weil wir werden uns heute mehr oder weniger in der Apostelgeschichte aufhalten. Und da heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 wie folgt. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Da spricht der Herr Jesus zu seinen Jüngern unmittelbar vor der Himmelfahrt. Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt kommt es sogar zu einer gewissen Reihenfolge. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde, also sogar bis nach Dübendorf. Ja, wir sehen auch hier an diesem Missionsbefehl, dass der Glaube, dass das Evangelium eben keine Privatsache ist und sich auch nicht auf irgendeine regionale Begebenheit beschränkt. Und das Evangelium sollte sich eben auch nicht auf Jerusalem und die umliegenden Ortschaften beschränken, nein, sondern in alle Welt und somit auch allen Menschen kundgemacht werden. Und nach der darauf folgenden Ausgießung des Heiligen Geistes, die in Kapitel 2 geschildert wird, und der sogenannten Pfingstpredigt des Petrus, taten jetzt auch viele Juden Buße, ließen sich taufen und wurden gläubig an den Herrn Jesus. Kapitel 2, Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, das war die Pfingstpredigt des Petrus, in welcher er insbesondere die Auferstehung des Herrn Jesus proklamierte. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und in Vers 47 schließlich noch, Kapitel 2, Vers 47, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, das ist doch mal wahrlich ein erfreulicher Beginn. Und bis heute ist es doch schlichtweg ermutigend, mit ansehen zu dürfen, ja, wie weltweit Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Ja, auf der einen Seite werden wir konfrontiert mit einer Christenverfolgung, die noch nie so schlimm war wie in unserer Zeit. Und im gleichen Augenblick vernehmen wir Bekehrungen unter Moslems, Juden, Atheisten und allen möglichen Gesellschaftsschichten. Ein Kontrast. Ein Kontrast wie einst bei der Tempelreinigung, als der Jesus einerseits die Tische der Händler und Taubenverkäufer umstieß, die aus dem Haus Gottes eine Räuberhöhle machten, und im selben Augenblick und am gleichen Ort Blinde und Lahme heilte, die im Tempel zu ihm kamen. Ja, an Jesus Christus scheiden sich die Geister. Und zwar bis heute. Den einen ist die Botschaft vom Kreuz eine Torheit, ja, bisweilen sogar ein Ärgernis, was sie zur Weißglut treibt und Christen verfolgen und töten lässt. Und den anderen, die um Christi willen verfolgt und getötet werden, ist es Gottes Kraft, was sie sogar Drangsal und Not ertragen lässt. Und damit weiter hier in unserem Bericht aus der Apostelgeschichte. In Kapitel 3 wird geschildert, wie Petrus und Johannes einen gelähmten Mann heilten, der an der Eingangstreppe zum Tempel lag. Kapitel 3, Vers 6. Da sprach Petrus: Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. In wessen Namen? Petrus heilt hier im Namen Jesu Christi des Nazareners und nicht im Namen Abrahams, Moses, Davids oder des Gottes Israels. Und doch gibt dieser von seinem Gebrechen geheilte Mann anschließend, wem die Ehre? Vers 8, Vers 9 aus Kapitel 3. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Ja, wieso bedankt er sich eigentlich nicht bei Petrus und lobt den Namen des Nazareners, in dessen Namen ihm doch diese Heilung widerfuhr? Nun, ob bewusst oder unbewusst, aber auf jeden Fall bekennt der Geheilte mit diesem seinem Gotteslob den Herrn Jesus als Messias. Als den von Gott Gesandten, der ja selber Gott ist, er macht ja gar keinen Unterschied, und von den Propheten angekündigt wurde. Und im Zuge dessen erfasst jetzt Petrus sogleich die Gelegenheit, vor denen, die jetzt Zeugen dieses Wunders und Gotteslobes wurden, erneut das Evangelium zu predigen und zu bezeugen, dass der Herr Jesus der Messias ist. Und man beachte, dass sich das alles hier ja jetzt nicht irgendwo im Verborgenen, irgendwo in einem dunklen Hinterhof abgespielt hat, nein, sondern in Jerusalem. Und das auch noch im beziehungsweise am Tempel, dem Zentrum des Judentums. Ja, einen geeigneteren Platz für diese Geschehnisse hätte es ja gar nicht geben können. Und folglich blieben dieses Wunder und das Zeugnis des Petrus auch den religiösen Oberhäuptern nicht verborgen. Und an dieser Stelle gestatten Sie mir einen kleinen Einschub, um zwischen den Sadduzäern einerseits und den Pharisäern andererseits zu unterscheiden, die in der Bibel, insbesondere ja auch in den Evangelien, des Öfteren Erwähnung finden. Die Pharisäer bildeten die größte und bekannteste der religiösen Gruppen, und diese standen den Synagogen vor. Und insbesondere die Einhaltung des Gesetzes und der mündlichen Überlieferungen, das war denen ganz, ganz, ganz wichtig. Und so gab es ja auch schon mit dem Herrn Jesus die heftigsten Auseinandersetzungen, beispielsweise auch immer in Bezug auf den Sabbat. Und wenn daneben und darüber hinaus dann auch noch von den Schriftgelehrten die Rede ist, ja, dann handelt es sich zumeist eben auch um Pharisäer, die das Gesetz und die mündlichen Überlieferungen lehrten. Und nicht von ungefähr werden gerade auch die Pharisäer und Sadduzäer auch häufig in einem Zusammenhang und in einem Atemzug genannt. Ja, und die Sadduzäer wiederum, die in unserem Zusammenhang hier gleich Erwähnung finden, was wir gleich noch sehen werden, ja, das waren eine zahlenmäßig zwar kleinere, aber gehobene und sehr einflussreiche Gruppe, und diese stellten in der Regel auch die Priester und herrschten über alles, was in irgendeinem Zusammenhang mit dem Tempel stand. Und vereinfacht dargestellt können wir also sagen, immer dann, wenn es um die Synagoge geht, wenn irgendetwas in der Synagoge geschehen ist, dann haben wir es in der Regel mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten zu tun. Und immer dann, wenn sich irgendetwas am Tempel abgespielt hat, dann haben wir es in der Regel mit den Priestern und den Sadduzäern zu tun. Und so auch hier. Und deswegen lesen wir jetzt in Kapitel 4 eben von den Priestern und den Sadduzäern, da diese nämlich direkt vor Ort waren, im und am Tempel, als Petrus diese seine Rede hielt und zuvor dieses Wunder herbeiführte. Kapitel 4, Vers 1, Vers 2. Während sie aber zum Volk redeten, also Petrus und Johannes, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Also zunächst einmal ereifern sich die Priester darüber, dass Petrus und Johannes sich erdreisten, am Tempel, dem Hoheitsgebiet der Priester und Sadduzäer, zu lehren. Aber das größte Ärgernis war, dass die auch noch die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Denn im Gegensatz zu den Pharisäern hatten die Sadduzäer eine Auferstehung aus den Toten entschieden abgelehnt, so dass gerade diese Lehre über die Auferstehung die Sadduzäer in besonderer Weise erzürnen ließ. Aber einmal abgesehen davon hatten die religiösen Juden ja im Allgemeinen, egal welcher Gruppe sie auch angehörten, nach der Kreuzigung des Herrn Jesus doch gehofft. Der ganze Spuk wäre zu Ende und die Sekte der Nazarener würde sich in Luft auflösen. Ja, es war doch längst Gras über diese einst so unangenehme Sache gewachsen. Und da kommt so ein Kamel namens Petrus, der dieses Gras wegfrisst und alles zum Vorschein kommen lässt. Und was müssen die religiösen Führer darüber hinaus erleben? Ja, die Jünger des totgeglaubten Jesus, die sich einst voller Furcht verkrochen hatten und die doch gar keiner mehr ernst genommen hatte, diese lehren und bezeugen mit großer Freimütigkeit die Auferstehung des Herrn Jesus. Und das Allerschlimmste, das blöde Volk lässt sich auch noch verführen und glaubt diesen Unsinn. Kapitel 4, Vers 4. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Das ist doch zum Verrücktwerden. Da ist man diesen Jesus endlich los. Und es wenden sich trotzdem immer mehr Juden diesem verhassten Nazarener zu. Und indem man sich Jesus und dieser seiner neuen Lehre zuwendet, ja, da wendet man sich natürlich automatisch der alten Lehre und den religiösen Führern ab. Ein Skandal. Und zudem ein ungeheurer Machtverlust, wo man doch bislang, was Religion und Glaubensfragen anbelangte, ein Monopol hatte. Ja, selbst die Römer hatten den Juden ja diesbezüglich freie Hand gelassen. Und da kommen dieser Jesus und seine Apostel und die stellen alles auf den Kopf. Hier ist guter Rat teuer, um dem endlich ein Ende zu setzen. Und nur mal nebenbei gefragt, ist das nicht ein Problem, was die Kirche auch hatte oder vielleicht sogar noch hat? Einst stellte die Reformation den Machtapparat der etablierten Würdenträger in Frage und brach das Monopol der allein selig machenden Kirche. Wobei es ja längst einer Reformation der Reformation bedarf und das vermehrte Auftreten der sogenannten Freikirchen ebenso alles auf den Kopf stellt und den Kirchenoberhäuptern die Zornesröte ins Gesicht schießen lassen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber weiter hier im Text. Die Priester und die Sadduzäer, die ließen jetzt Petrus und Johannes in Gewahrsam nehmen und sie stellten diese vor den Hohen Rat, dem sogenannten Sanhedrin, der höchsten religiösen Instanz, bestehend aus dem amtierenden Hohepriester, einigen Ex-Hohepriestern, Priestern im Allgemeinen, Sadduzäern und wohl auch einigen Pharisäern. Derselbe Rat, der ein paar Monate zuvor den Herrn Jesus auslieferte, mit der Absicht, ihn töten zu lassen. Und niemand von denen hatte wohl geglaubt. Erneut, ein paar Monate später, wegen diesem Jesus zusammenkommen zu müssen. Aber bis heute gilt, über Jesus und die Gottesfrage wächst kein Gras. Du kannst dich dem nicht einfach entziehen. Und du kannst auch vor Gott nicht weglaufen und fliehen. Nein, spätestens mit deinem Tod wirst du dich der Wahrheit erneut stellen müssen, dem, der von sich selbst behauptete, die Wahrheit zu sein. An Jesus Christus führt kein Weg vorbei und wohl dem, der sich bereits zu seinen Lebzeiten an Jesus wendet und sich der Wahrheit stellt. Lesen wir, wie es hier in der Apostelgeschichte weiterging. Als man Petrus und Johannes vor den Hohen Rat stellte, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und daraufhin heißt es dann in Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ob man jetzt Petrus und Johannes auch rein äußerlich wiedererkannt hat, dass sie ein paar Monate zuvor ja Jünger des Herrn Jesus waren, das kann durchaus sein, weil so lange war das ja noch gar nicht her. Aber ich glaube, das ist mehr noch deren Auftreten, deren Worte, deren Weisheit und deren Verhalten war, was die beiden von der Masse unterschied und als Jesus Nachfolger identifizierte. Aber was immer es letztendlich auch war, so fragen wir uns doch einmal selbst. Erkennt man an unserem Leben, so wie wir auftreten, was wir reden und wie wir uns verhalten, dass wir Jünger des Herrn Jesus sind, oder fallen wir inmitten der Welt gar nicht weiter auf? Aber weiter, bevor es noch unangenehmer wird. Die Verse 15 bis 18. Immer noch Kapitel 4. Die Verse 15 bis 18. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinen Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Wir sehen, wie die religiöse Elite schlichtweg Angst vor der Wahrheit hat, wo diese doch nur kurz zuvor die Wahrheit in Person, den Herrn Jesus Christus, ans Kreuz schlagen ließen. Ja, die Vergangenheit holt sie plötzlich ein. Wie ein böser Traum, der uns schweißgebadet an eine unangenehme Vergangenheit erinnern lässt, worüber keine Buße getan wurde. Und wie reagieren Petrus und Johannes auf diese ernstlichen Drohungen des Hohen Rates? Puh, nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Jetzt aber halten wir uns besser zurück und versuchen, nicht weiter aufzufallen. So wie sich viele Christen und so wie sich auch viele kirchliche Würdenträger heutzutage verhalten. Nur nicht auffallen. Ja, nicht anecken. Andersgläubigen ja kein Anstoß sein. Den Namen Jesus ja nicht in den Mund nehmen. Und das Kreuz am besten verhüllen. Und man nennt das dann auch noch Toleranz und Religionsfreiheit. Und dabei ist es nichts anderes als Feigheit. Feigheit und Verrat an Gott. Wie anders jedoch Petrus und Johannes. Ja, was antworten diese den religiösen Oberhäuptern? Vers 19, Vers 20. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Jetzt schlägt's aber 13. Das ist ja der Gipfel der Unverschämtheit. Frecher, dreister, aufsässiger geht's ja gar nicht mehr. Wo bitte ist denn hier der Respekt? Der Respekt vor der religiösen Elite? Wo der Gehorsam den obersten Priestern gegenüber, wo die Toleranz Andersgläubigen gegenüber und wo der heute doch ach so beliebte Kuschelkurs? Gott mehr zu gehorchen als dem Zeitgeist. Ist es vielleicht das, was aufrichtige Christen vermehrt zu Feinden dieser Welt werden lässt? Alle Drohungen und Verbote halfen jedenfalls nicht. Das Wort Gottes, das war im Herzen der Apostel wie ein brennender, wie ein sprudelnder Vulkan, den man nicht einfach unterdrücken kann. So wie es einst auch einem Jeremia erging. Der Hohn und Spott über sich hat er gehen lassen müssen, weil er Gottes Wort verkündete. Und daraufhin dann sinngemäß und schon fast entmutigt sprach: Ich will den Namen des Herrn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Und ich flechte ein, damit man mich endlich in Ruhe lässt und ich in Frieden leben kann. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen. Ich konnte es nicht aushalten, so dass ich doch in seinem Namen, im Namen Gottes reden muss. Jeremia, Kapitel 20, Vers 9. Wie ist es um unser Feuer bestellt? Brennt es in unseren Gebeinen? Spüren wir noch etwas oder sind wir schon tot? Brennt es noch in unseren Herzen, so dass wir trotz Hohn und Spott gar nicht anders können, als im Namen unseres Herrn Jesus zu reden und seine Auferstehung zu bezeugen? Gleichen wir einem Vulkan oder laufen wir auf Sparflamme? Sind wir lebendige Fische, die auch gegen den Strom schwimmen? Oder lassen wir uns mit dem Strom treiben, da wir kraft- und leblos sind? Die Apostel, die sich einst total verängstigt verbarrikadiert hatten, die waren schlichtweg nicht wiederzuerkennen. Indem diese das Wort Gottes jetzt mit Freimütigkeit reden und ihren hasserfüllten Widersachern mutig und unerschrocken entgegnen. Aber nicht, weil die zwischenzeitlich ein Seminar besucht haben und zu Helden mutierten und auch nicht aus Leichtsinn und Sturheit, sondern weil der Geist Gottes den Jüngern die nötige Kraft und Freudigkeit verlieh. Und das hatte der Herr Jesus seinen Jüngern ja auch bereits verheißen. Ja, unter anderem mit den Worten: Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wir können auch sagen, eure Mutlosigkeit oder eure Niedergeschlagenheit soll in Freude verwandelt werden. Und das gilt bis heute, liebe Geschwister, dass der Geist Gottes den Gemeindegliedern die Kraft und Freudigkeit verleiht. Trotz aller Drohungen und Verfolgungen, das Wort Gottes mit Freimütigkeit zu verkündigen und zu bezeugen. Und darum hatte die Gemeinde in Jerusalem ja auch gebeten, nachdem jetzt Petrus und Johannes zurückgekommen sind zur Gemeinde und diesen über alles berichteten, was ihnen widerfahren ist, auch mit diesen ernstlichen Drohungen des Hohen Rates und so weiter und so fort. Da betet die Gemeinde. Und es ist interessant zu sehen, was die beten. Unter anderem Vers 29, hier aus Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Das ist doch nicht normal. Warum bittet die Gemeinde hier nicht um Schutz und Bewahrung, dass die Drohungen doch aufhören mögen? Dass ihre Widersacher mit Blindheit geschlagen und vom Erdboden vertilgt werden. Nein, was ist der Kern der Bitte? Gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu reden. Und die Antwort Gottes lässt nicht auf sich warten. Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Welch eine Bitte, welch eine Gebetserhörung und welch eine Gesinnung inmitten der Drangsal und aller Anfeindungen. Und wie beschämend für uns. Oder sollte ich besser sagen, wie beschämend für mich, die wir doch oftmals so kleinlaut sofort den Schwanz einziehen, sobald uns auch nur so ein kleines, laues Lüftchen ins Gesicht bläst. Das, was der Gemeinde einst ins Gesicht blies, und das, was vielen Geschwistern heute ins Gesicht bläst, das war und ist kein laues Lüftchen, sondern ein Orkan. Ein Orkan, der seinesgleichen sucht. Und dennoch wurde die Gemeinde mit neuer Kraft ausgestattet und sie empfingen sogar Freude, um Christi willen zu leiden und das Wort Gottes zu bezeugen. Und in alledem steht der Herr Jesus Christus im Zentrum ihres Glaubens. Ja, es ist der Name des Herrn Jesus, der sowohl der Grund der Verfolgung ist, als aber auch der Grund zur Freimütigkeit, zum Ausharren und zur Kraft. Und der Herr Jesus, er hatte seinen Aposteln ja bereits gesagt, dass man sie verfolgen und an die Synagogen und Gefängnisse überliefern würde. Das traf die Jünger ja eigentlich gar nicht so unvorbereitet und sollte auch uns heute doch gar nicht weiter verwundern. Und dahingehend heißt es in Lukas Kapitel 21, ich werde es uns lesen, in Lukas 21, in Vers 12 und 13, da spricht der Jesus zu seinen Jüngern: Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Also wäre ich damals einer der 12 gewesen, ich hätte gesagt, vielen Dank, ich suche mir einen anderen Job. Ja? Was ist denn das für eine Perspektive? Was sind das für Erfolgsaussichten? Und dann Vers 13, das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Ja, bei allen verständlichen Bitten und Gebeten, um vor Verfolgung bewahrt zu werden. Und ich wäre der Erste, der Ja und Amen sagen würde. So sollten wir aber dennoch nicht vergessen, dass Leid und Verfolgung auch dazu beitragen kann, um Zeugnis zu geben und den Namen des Herrn Jesus zu verherrlichen. Und in den Augen Gottes, nach seinem Maßstab, der ja so anders ist als der unsere, ist es sogar eine Ehre, für seinen Namen zu leiden. Matthäus 5, Vers 11, Vers 12. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Aber zurück hier zu dem Geschehen in der Apostelgeschichte. Das Evangelium, es verbreitete sich schließlich mehr und mehr. Kapitel 5, Vers 14. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Eine Menge von Männern und Frauen. Eigentlich paradox, schon fast widersinnig und doch ein Spiegelbild bis in die heutige Zeit. Je größer der Druck, umso häufiger die Bekehrung. Je größer die Verfolgung, umso fester der Glaube. Je mehr Bibeln verbrannt und verboten werden, umso größer der Hunger nach Gottes Wort. Und dahingehend bin ich auch davon überzeugt, liebe Geschwister, dass es hier bei uns, ja, im sogenannten christlichen Abendland, zumindest in der gegenwärtigen Zeit, zu keiner Erweckung kommen wird. Und zwar einfach deshalb, weil es uns viel zu gut geht. Wer ernsthaft um eine Erweckung bittet, der sollte sogleich um Verfolgung und Katastrophen bitten. Denn ansonsten wird es wohl kaum eine Hinwendung zu Gott geben. Aber diese kleine Provokation nur mal am Rande. Bedingt auch durch die Vollmacht der Apostel kam es regelrecht zu einer Erweckung in Jerusalem, wobei die Auferstehung des Herrn Jesus im Zentrum der Verkündigung stand, wie es in Kapitel 4, Vers 33 heißt: Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Dass der religiösen Führungsschicht schier der Kragen platzte, da trotz deren Verbote und ernstlichen Drohungen sich das Evangelium in Jerusalem so rasant ausbreitete. Ja, das ist menschlich zu verstehen. Und zudem waren diese mit Blindheit geschlagen, was im Übrigen auch eine Folge der zur Zeit des Herrn Jesus begangenen Sünde wider den Heiligen Geist war. Tausende von Juden kommen zum Glauben an den Messias. Aber ausgerechnet die Priester und Sadduzäer, die verharren in ihrem Hass, verstocken ihr Herz und sind nicht bereit, Buße zu tun. Vers 17, Vers 18, Kapitel 5. Es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Sie waren voll Eifersucht. Eifersucht wird hier als Grund der Anfeindungen genannt. Dasselbe Motiv wie bei der Kreuzigung des Herrn Jesus. Als ja auch Pontius Pilatus schon erkannte, dass man ihn, den Herrn Jesus, aus Neid bzw. Eifersucht überliefert hatte. Und dann weiter, Vers 27, Vers 28. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Ihr wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Erinnert uns das nicht an etwas? Erinnert uns das nicht an den Ruf der Juden, als man den Herrn Jesus ans Kreuz schlagen ließ? Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ob sich so manch einer der Gelehrten unterschwellig daran erinnert hatte? Jedenfalls haben die sehr wohl verstanden, was die Apostel bezeugen und proklamieren, nämlich dass dieser Jesus der Messias ist, der von den Obersten der Juden abgelehnt und dem Tode übergeben wurde. Und interessant ist hier im Übrigen noch, dass der Hohepriester den Namen des Herrn Jesus ja gar nicht in den Mund nimmt. Ja, er spricht von in diesem Namen und von dieses Menschen. Aber den Namen Jesus meidet er. Meidet er wie der Teufel das Kreuz. Und dabei gibt es nur im Namen Jesus die Erlösung und Vergebung. So wie es die Apostel ja dann auch weiter bezeugen, Vers 30, Vers 31. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen Jesus hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und im Übrigen ist es bis heute so, dass der Name Jesus oder Hebräisch Yeshua insbesondere unter den ganz strengen, unter den ultraorthodoxen Juden nicht in den Mund genommen wird. Den Namen Yeshua, den setzt man der Bedeutung gleich Bastard der Unreinheit. Und man lehrt und verbreitet die widerlichsten Lügen über den Herrn Jesus. Aber das mal nur am Rande. Zurück hier zum weiteren Verlauf. Vers 32. Die Apostel, sie sprechen dann weiter. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, also alles, was um den Herrn Jesus geschehen ist, ja, bis schließlich hin zu seiner Auferstehung. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das war nicht nur ein Zeugnis, sondern sogleich auch ein heftiger Vorwurf. Der Vorwurf an die Religiösen: Ihr seid ungehorsam. Ihr seid nicht im Heiligen Geist, sondern ihr habt den Geist Gottes sogar gelästert. Und daraufhin heißt es in Vers 33, als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Wie schön wäre es doch gewesen, wie schön wäre es gewesen, wenn hier stehen könnte, als sie das hörten, wurden sie tief getroffen und taten Buße in Sack und Asche. Aber nein, was müssen wir stattdessen lesen? Sie fassten den Beschluss, sie umzubringen. Ich hatte gesagt, dass die geistliche Blindheit einerseits eine Folge der Sünde wider den Heiligen Geist war, die die Obersten der Juden zur Zeit des Herrn Jesus begangen hatten. Das heißt, das Gericht, das sich dann im Jahre 70 nach Christus über Jerusalem und den Tempel ergießen sollte, ja, dieses Gericht war unumkehrbar. Aber dennoch waren für den Einzelnen noch Zeit und Raum gegeben, um noch Buße zu tun. Ansonsten hätte Petrus wohl kaum dazu aufgerufen, ne, in Kapitel 3, Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und einige der Priester und Pharisäer taten auch Buße. Vergessen wir das nicht. Kapitel 6, Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Und jetzt kommt's. Auch eine große Zahl, noch nicht einmal nur eine Handvoll, nein, auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Hier ist von den Priestern die Rede, also überwiegend Sadduzäer. Und in Kapitel 15 hören wir dann auch noch von Pharisäern, die zum Glauben gekommen sind. Und das ist so ermutigend, liebe Geschwister. Das ist doch so ermutigend und verdeutlicht auch die Gnade Gottes, dass selbst von denen, die den Herrn Jesus abgrundtief hassten und ans Kreuz schlagen ließen oder sich zumindest mitverantwortlich dafür zeichneten, ganz offensichtlich so manch einer Buße tat und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen konnte. Durch das Zeugnis der Apostel. Und in Bezug auf diese ja fast nicht zu fassende Gnade, dass selbst von den Priestern und Pharisäern viele Buße taten und zum Glauben kommen konnten, darf ich Folgendes einflechten. Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden über 20 führende Nazi-Größen, unter anderem Rudolf Hess, Hermann Göring, Julius Streicher und Joachim von Ribbentrop, in Nürnberg vor das Kriegsgericht gestellt. Allen Angeklagten wurde die Möglichkeit gegeben, mit einem Seelsorger zu sprechen. Der evangelische Seelsorger, ein amerikanischer Lutheraner, der sehr gut Deutsch sprach, der berichtete später über seine Erlebnisse. Und so erzählte er unter anderem, dass Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, und Adolf Hitler bis zuletzt treu ergeben in seiner Zelle die Bibel las. Und dem Seelsorger sagte, aus diesem Buch weiß ich, dass Gott einen Sünder wie mich lieben kann. Wilhelm Keitel nahm auch an den Gottesdiensten teil, die angeboten wurden. Und während weiteren Gesprächen mit dem Seelsorger kniete er sich neben sein Bett, begann zu beten und gestand viele Sünden. Über Joachim von Ribbentrop, Reichsaußenminister, wird berichtet, dass er auf dem Weg zum Galgen gesagt haben soll, dass er auf Christus vertraue. Als er gefragt wurde, ob er noch etwas sagen möchte, antwortete er, ich setze mein ganzes Vertrauen in das Lamm, das für meine Sünden gesühnt hat. Möge Gott meiner Seele gnädig sein. Und sich hinwendend zu seinem Seelsorger sprach von Ribbentrop, ich werde dich wiedersehen. Und auch über Wilhelm Frick, bis August 1943 Reichsinnenminister, wird überliefert, dass er gesagt haben soll, dass er zum Glauben gekommen sei, dass Christus seine Sünden fortgewaschen habe. Ich will es hier nicht in die Länge ziehen und wir wissen natürlich nicht, ob und wer sich letzthin wirklich bekehrt hat. Keine Ahnung. Das können wir nicht, ja, befinden. Aber wenn auch nur einer dieser Nazis wirklich Buße getan hat, und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist, dann haut mich das schier aus den Socken. Ja, ich darf es so sagen. Menschlich ist das doch gar nicht nachvollziehbar. Menschlich scheint es doch geradezu unmöglich, ja sogar ungerecht zu sein, dass solch ein brauner Stinkstiefel ins Paradies einzieht.
und ein Jude, der im KZ gequält und vergast wurde, womöglich für die Ewigkeit verloren ist. Ja, bitte, hätte ich diesen Gedanken besser gar nicht äußern sollen? Vielleicht. Ist das nicht geradezu paradox? Ja, mehr noch, ist Gott ein Zyniker? Ist Gott ungerecht? Nein, Gott ist nicht ungerecht. Gott setzt vielmehr einen ganz, ganz anderen Maßstab an. Gottes Gerechtigkeit hat nichts mit unserem humanistischen Gedankengut zu tun, sondern Gottes Gerechtigkeit misst sich einzig und allein in und an Jesus Christus. Wie es im 2. Korintherbrief geschrieben steht, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm, in Christus Jesus, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gott ist barmherzig und Gott ist gerecht, aber nicht nach menschlichen Maßstäben, sondern nach seinen Maßstab. Denken wir beispielsweise an das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wo ein jeder einen Denar erhielt, ob er den ganzen Tag oder nur eine Stunde darin gearbeitet hatte. Und wo es zu guter Letzt heißt, blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Ich will dieses Gleichnis jetzt hier nicht auslegen, ja? Sondern lediglich damit sagen, dass jeden Menschen, aber auch wirklich jeden Menschen, ob Jude oder Nazi, es frei steht, Ja zu Gottes Liebesangebot zu sagen. Oder die Liebe Gottes, die uns in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha erwiesen hat, auszuschlagen. Und wenn sich jemand auf den Namen des Herrn Jesus beruft, dann sind alle seine Sünden, alle seine Vergehungen ausgetilgt, vernichtet, vergessen und ans Kreuz geschlagen. In seinem Namen, im Namen des Herrn Jesus, ist der Schuldschein, egal was darauf stand, ist der Schuldschein unwiderruflich zerrissen. Kolosser Kapitel 2, Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das ist natürlich die Voraussetzung, ja? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Unglaublich, aber wahr. Ja, selbst die Sünden eines von Ribbentrop sind vor Gott vergessen. Wenn er denn wirklich Buße getan und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sein sollte. Und dann hat womöglich auch ein Wilhelm Keitel vor Gott gestanden, gereinigt von all seinen Ungerechtigkeiten. Ja, für all seine Gräueltaten gibt es menschlich betrachtet keine Rechtfertigung. Aber in Christus Jesus wird der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Ein Humanist mag darüber entsetzt sein. Ich hingegen bin fasziniert. Ja, ich bin fasziniert über die Gnade Gottes, die er einem jeden von uns in seinem Sohn Jesus Christus erwiesen hat. Vor Gott zählt nämlich nicht mehr, was du mal warst, was du mal begangen hast, was für eine Gesinnung du mal hattest. Vor Gott zählt nur noch eins. Bist du in Christus Jesus und in seinem Blut reingewaschen von deiner Schuld? Und vergessen wir nicht, auch wir waren schuldig vor Gott und sind nun in Christus Jesus mit Gott versöhnt, aus Gnade. Einzig und allein aus Gnade. Und aus dieser Güte und Gnade Gottes heraus kam auch so manch einer der erbittertsten Feinde des Herrn Jesus noch zum Glauben an ihn, damals wie heute. Manch ein Jude, der den Herrn Jesus nachlief, als er Wunder vollbrachte, manch ein Jude, der ihn an Palmsonntag jubelnd huldigte, ist vielleicht verloren, weil er nie wirklich Buße getan und nicht zum Glauben durchgedrungen ist. Und so manch ein Pharisäer und Priester, die den Herrn Jesus ans Kreuz brachten und seine Apostel verfolgten, hat womöglich noch Buße getan und reumütig den Herrn Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen. Sind wir deswegen neidisch, weil Gott gütig ist? Halten wir es fest, um für die letzten 4 Minuten noch auf unseren Text zurückzukommen. Dass nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus die Apostel und die ersten Christen sich nicht entmutigen ließen, sondern mit Inbrunst und großer Freimütigkeit das Evangelium verkündigten. Der Widerstand nahm jedoch an Heftigkeit zu, bis hin zu dem Wunsch, mit den Aposteln in gleicher Weise zu verfahren, wie zuvor mit dem Mann aus Nazareth, dessen Namen man nicht einmal in den Mund nehmen wollte. Aber je heftiger der Widerstand, umso größer die Erweckung. Und selbst nach der erneuten Androhung, nicht im Namen Jesu zu reden, und selbst nachdem man geschlagen wurde, verkündigten die Apostel den Herrn Jesus als den Christus, den Messias und den Erlöser der Welt. Kapitel 5, Vers 41, Vers 42. Sie nun gingen voll Freude. Bitte, man hat ihnen ernstlich gedroht. Man hat sie misshandelt, man hat sie geschlagen. Und dann steht hier, sie nun gingen voll Freude. Nicht voller Furcht, voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren. Gewürdigt mit einem Blumenstrauß, Schachtel Praline, Urkunde. Nein, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Sehen wir, wie anders der Maßstab Gottes ist? Wie anders? Vers 42, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel, liebe Geschwister, nicht im Keller, Licht aus, Türen zu, im Tempel, vor den Augen und Ohren ihrer größten Widersachern, den Priestern und Sadduzäern. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Das ist doch gewaltig. Ja, es war ihnen unmöglich. Unmöglich, nicht von dem zu reden, was sie gesehen und gehört haben. Und es war ihnen eine Ehre, um für den Namen des Herrn Jesus zu leiden. Und das alles ließ sie mit Freuden das Evangelium verkünden. Und diesen Mut, liebe Geschwister, diese Freimütigkeit, das Wort Gottes zu verkünden, trotz aller Drohungen und trotz der Gefahr um Leib und Seele. Ja, diese Kraft kann nur Gott selber schenken. Und wohl dem, dessen Gebeine noch brennen und dessen Herz mit dem Geist Gottes erfüllt ist und nicht anders kann, als von dem zu reden, was er in Jesus Christus ist und mit ihm erlebt. Nach dieser kurzen Einleitung kommen wir dann nächsten Sonntag endlich auf Stephanus zu sprechen, dessen Herz wahrlich mit dem Geist Gottes erfüllt war und dessen Mund einem Vulkan glich. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viel, viel Kraft, Freude und gottesreichen Segen. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema Stephanus und wie alles begann. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer Verteil-CDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!